Stell dir vor, du bist von Feinden umzingelt, also so richtig ausweglos.
Mhm.
Die Mauern bröckeln, die Vorräte werden knapp und die Bedrohung von außen wird mit jedem Tag lauter und ja einfach gewaltiger.
Eine absolute Albtraumsituation.
Genau. Und wenn du in exakt dieser Situation steckst, suchst du dann instinktiv nach der größtmöglichen Waffe?
Wahrscheinlich schon, oder? Man will sich ja verteidigen.
Richtig, man sucht nach einem übermächtigen Helden, der das Problem einfach mit roher Gewalt für einen aus der Welt schafft. Oder suchst du vielleicht nach etwas völlig anderem?
Das ist die große Frage, ja.
Und genau das ist unser Thema heute. Willkommen zu unserer tiefen Analyse. Wir stürzen uns heute auf die Notizen aus Dr. John Oswalds Lehrveranstaltung über das biblische Buch Jesaja.
Um genau zu sein, schauen wir uns die Kapitel 9 bis 12 an.
Ganz genau. Und unsere Mission für dich heute ist es, herauszufinden, wie man eigentlich reagieren soll, wenn die Welt um einen herum scheinbar im totalen Chaos versinkt.
Weil das Quellenmaterial ja an einem echt extrem dunklen Punkt beginnt. Also am Ende von Kapitel 8.
Ja, da herrscht absolute Zukunftsangst und politische Verzweiflung, oder?
Absolut. Die Menschen werden in die Dunkelheit gestoßen, weil sie, ja, Gottes Offenbarung schlichtweg ablehnen.
Und unsere Aufgabe heute ist es, zu entschlüsseln, was laut diesem Text das wirkliche Problem ist und warum die Lösung so völlig anders aussieht, als die Menschen damals und heute eigentlich erwarten.
Weißt du, dieser abrupte Wechsel ist echt faszinierend. Vom absolut düsteren Ende des 8. Kapitels wechseln wir in Kapitel 9 plötzlich komplett ins Licht.
Krass. Ja. Und dieses Licht taucht nicht einfach irgendwo auf, oder?
Nein, ganz und gar nicht. Das Licht beginnt exakt dort, wo die feindlichen Assyrer bei ihrer Invasion zuerst eingefallen sind.
Warte, du meinst die nördlichen Gebiete, Sebulon und Naphtali?
Exakt. Das wurde später als Galiläa bekannt.
Ah, Galiläa. Das ist doch genau dort, wo Jesus später primär gewirkt hat, richtig?
Genau so ist es. Ein unglaubliches geografisches Detail, das Dr. Oswald da herausarbeitet. Und mit diesem Licht kommt eine gewaltige Zusage.
Dass die Kriegsführung beendet wird, oder?
Ja, aber lass uns das mal aus der damaligen Perspektive betrachten.
Okay, also wenn ich jetzt ein kleines Land bin, das von der absoluten Supermacht Assyrien bedroht wird, dann erwarte ich als Rettung doch eigentlich den Incredible Hulk, oder?
Ja, absolut. Irgendeinen Monsterman, der kommt und meine Feinde einfach verprügelt.
Genau. Ich will jemanden, der noch brutaler ist als meine Feinde. Aber was ist die Lösung laut dem Text?
Die Lösung ist eben kein Superheld. Dr. Oswald erklärt diesen Kontrast wunderbar. Die Lösung ist ein Kind, Immanuel.
Ein Kind? Das ist ja das absolute Gegenteil von militärischer Stärke.
Richtig. Der Text zeigt uns, dass die vermeintliche Schwäche Gottes unendlich viel stärker ist als jede menschliche Stärke.
Wobei dieses Kind ja Titel bekommt, die völlig verrückt sind. Da steht wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedesfürst.
Das sind massive Bezeichnungen, ja.
Aber warte mal, könnte damit nicht einfach der damalige König Hiskia gemeint sein? Ich meine, das war doch ein ziemlich guter König.
Das könnte man im ersten Moment denken, aber Oswald klärt das sehr deutlich auf. Egal wie gut Hiskia war, diese Titel gehen weit, weit über einen bloßen menschlichen Herrscher hinaus.
Niemand nennt einen Politiker ewig Vater.
Eben. Und das Wichtigste hierbei ist, die Menschen haben absolut nichts getan, um diese Gnade zu verdienen. Sie waren ja gerade erst komplett abgefallen.
Okay, das verstehe ich. Aber wenn Gott diesen Frieden so unverdient anbietet, warum ist er dann laut dem Text direkt danach schon wieder zornig auf das Nordreich Israel?
Das ist ein harter Übergang in Jesaja 9 ab Vers 8. Der Text liefert uns da ein formschönes Gedicht, das im Grunde die Stufen des menschlichen Verfalls beschreibt.
Ein Gedicht in 4 Strophen, richtig?
Genau. Und jeder dieser Strophen endet mit einem wirklich unheimlichen Refrain.
Ah, ich erinnere mich, da heißt es, bei all dem ist sein Zorn nicht abgewandt, seine Hand ist noch immer ausgestreckt.
Ja, und hier müssen wir kurz auf die Sprache schauen. Dr. Oswald merkt an, dass es im Hebräischen kein eigenes Wort für Faust gibt.
Warte, das heißt, mit der ausgestreckten Hand ist nicht etwa eine helfende Hand gemeint?
Nein, überhaupt nicht. Es ist eine geballte, drohende Faust gemeint.
Wahnsinn, das ändert den Tonfall komplett. Lass uns mal die vier Strophen, also diese vier Sünden durchgehen. Was ist die erste?
Die erste Stufe des Verfalls ist blanke Arroganz. Die Haltung der Menschen ist, die Ziegel sind gefallen, wir bauen mit behauenen Steinen wieder auf.
Also nach dem Motto, uns passiert was Schlimmes und statt nachzudenken, machen wir einfach noch größer und protziger weiter.
Exakt. Und hier macht Oswald in seiner Vorlesung etwas sehr Interessantes. Er kritisiert, wie zeitlos diese menschliche Arroganz ist und nutzt moderne Beispiele.
Okay, ganz wichtig an dieser Stelle für dich als Hörer, wir ergreifen hier absolut keine politische Partei.
Richtig, wir müssen strikt neutral bleiben.
Wir geben lediglich die Aussagen und Beispiele aus Dr. Oswalds Vorlesung objektiv wieder. Wir machen uns diese Ansichten nicht zu eigen.
Gut, dass wir das klären. Also, Oswald erwähnt, dass US-Politiker wie Tom Daschle und John Edwards nach den Anschlägen vom 11. September genau diesen Vers der Arroganz zitierten.
Sie haben diesen Vers benutzt?
Ja, ohne den eigentlichen verdammenden Kontext zu kennen. Sie dachten, es sei ein Ausdruck von Stärke.
Krass, wie man Texte aus dem Zusammenhang reißen kann. Und was ist die zweite Strophe?
Die zweite Stufe sind falsche Lehrer. Und die absolute Überhöhung menschlicher Führer. Die Erwartung, dass Politiker alle unsere Probleme lösen.
Und auch hier warnt Oswald ja vor aktuellen Illusionen.
Genau, er bringt das Beispiel der US-Wahlen 2012. Beide Seiten, also Republikaner und Demokraten, dachten nur, ihr jeweiliger menschlicher Kandidat könne das Land retten.
Und wieder der Hinweis, das ist Oswalds Analyse, wir illustrieren nur seinen Punkt. Es ist einfach ein grundlegender Fehler des Menschen, sich selbst an die Stelle Gottes zu setzen.
Absolut. Politische Führer als Heilsbringer zu verklären, geht laut diesem Text immer schief. Das führt uns nämlich zur dritten Strophe.
Welche ist das?
Gewalt und Grausamkeit. Der Text sagt bildlich, Manasse frisst Ephraim und umgekehrt. Das waren Brudervölker.
Also die Gesellschaft zerfleischt sich buchstäblich selbst.
Ja. Und das mündet dann unvermeidlich in die vierte Stufe, Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Die Schwachen werden völlig ausgebeutet.
Okay, das ist also der innere Verfall. Aber wenn die eigenen Führer versagen und die Gesellschaft so kaputt ist, was ist dann mit der gigantischen Bedrohung von außen? Ich meine, in Kapitel 10 kommen doch die Assyrer voll ins Spiel, oder?
Ganz genau. Assyrien rückt an. Aber das völlig Überraschende an Oswalds Analyse hier ist, dass Assyrien gar nicht das wirkliche Problem ist.
Wie meinst du das? Die waren eine extrem brutale militärische Bedrohung.
Schon, aber laut Jesaja ist die militärische Bedrohung durch die Nachbarn nicht das Kernproblem, sondern die Haltung des Volkes zu Gott.
Ach, krass.
Gott nutzt Assyrien in diesem Text lediglich als Instrument. Er nennt sie die Rute seines Zorns oder eine Axt.
Warte mal, da muss ich aber direkt einhaken. Kann Gott eine extrem grausame, also wirklich böse Nation benutzen, um eine vielleicht etwas weniger böse Nation zu bestrafen? Das ist doch ein massiver Widerspruch, oder?
Das ist eine hervorragende Frage, die sich viele Leser stellen. Der Experte Oswald verweist hier auf einen Vergleich mit dem Propheten Habakuk.
Habakuk, was war bei dem los?
Der fragte sich damals exakt dasselbe, als Gott ankündigte, die Babylonier als Werkzeug zu nutzen. Die Antwort ist, dass Gott souverän hinter den Kulissen der Geopolitik steht.
Okay.
Und auch hier bringt Oswald wieder ein modernes Beispiel ins Spiel. Er nennt den Islam als ein potenzielles modernes Werkzeug zur Prüfung der Christen.
Und auch hier schalten wir kurz den Disclaimer ein. Wir geben das streng und völlig objektiv als Oswalds theologische Perspektive wieder. Wir werten das nicht.
Richtig. Es geht ihm nur darum zu zeigen, dass Gott Werkzeuge nutzt, die wir nicht erwarten. Aber, und das ist entscheidend, diese Werkzeuge haben ein eigenes Problem.
Was ist das Problem Assyriens, wenn sie doch nur die Axt sind?
Ihre unglaubliche Arroganz. Sie denken nämlich, sie gewinnen aus eigener Kraft. Sie vergleichen sich im Text total arrogant mit jemandem, der völlig mühelos Eier aus einem Vogelnest stiehlt, weil sich kein Vogel wehrt.
Glauben, er habe das Haus entworfen und gebaut.
Ha, genau, eine perfekte Analogie. Der Hammer bildet sich ein, der Architekt zu sein. Jesaja nutzt hier übrigens das Motiv eines riesigen Waldes.
Ein Wald? Wofür stehen die Bäume?
Bäume stehen in der prophetischen Literatur oft für Arroganz und Macht. Gott kündigt an, dass er diesen gewaltigen Wald, also Assyrien, komplett abholzen wird.
Komplett?
Ja. Er wird sie so stark abholzen, dass am Ende ein kleines Kind die verbleibenden Bäume zählen kann.
Das ist ein starkes Bild. Und historisch gesehen ist das ja auch passiert, oder?
Absolut. Das ist ein faszinierender historischer Fakt zur Untermauerung. Assyrien war fast 200 Jahre lang die absolut dominierende Weltmacht.
200 Jahre.
Und doch nur etwa 40 Jahre nach ihrem absoluten Höhepunkt existierten sie praktisch nicht mehr. Sie wurden komplett ausgelöscht.
Wahnsinn. Und Jesaja beschreibt diesen Untergang ja richtig dramatisch, fast wie einen Countdown.
Ja, das ist eine literarische Meisterleistung in Kapitel 10. Er beschreibt, wie eine feindliche Armee von Norden auf Jerusalem zumarschiert. Er nennt die Dörfer Mikron, Mikmas, Nob.
Man spürt richtig, wie sie immer näher kommen.
Genau. Und als sie in Nob sind, direkt vor Jerusalem, schüttelt der Feind die Faust gegen die Stadt. Er meint, er hätte gewonnen.
Und genau dann greift Gott ein.
Exakt. In dem Moment, in dem die Faust erhoben wird, fällt Gott ihn wie einen Wald. Der Spuk ist vorbei.
Okay, verstehe. Aber wenn dieser mächtige Wald der Arroganz jetzt abgeholzt ist, was bleibt dann überhaupt noch übrig?
Das ist der Übergang zu Kapitel 11. Gott arbeitet nämlich nicht mit einem riesigen, neuen Wald. Er arbeitet mit einem übrig gebliebenen, scheinbar toten, verbrannten Stumpf.
Ah, das ist eine Referenz zu Kapitel 6, oder? Diese heilige Same im Stumpf.
Richtig. Und jetzt heißt es, aus dem Stumpf Isaias, also Jesse, kommt ein kleiner, verletzlicher Zweig hervor.
Warte mal, warum wird hier explizit Isaias genannt und nicht sein extrem berühmter Sohn, König David?
Das ist eine super Beobachtung. Oswald erklärt das sehr detailliert. Isaias war nur ein einfacher Bauer, der Enkel von Ruth und Boas.
Also ein kompletter Niemand im Vergleich zu David.
Genau. David steht für das mächtige Königtum, für Armee und Staat. Indem Jesaja zu Isaia zurückgeht, umgeht er diese ganze Arroganz der königlichen Linie bewusst.
Verstehe. Die Botschaft ist also, die wahre Kraft liegt in der Schwäche und nicht im menschlichen Königtum.
Exakt. Und dieser neue Herrscher, dieser kleine Zweig, der da kommt, der wird voll des Geistes sein. Voll Weisheit und Verstand.
Er richtet dann wahrscheinlich auch nicht nach dem äußeren Augenschein, wie es menschliche Politiker oft tun.
Nein. Der Text sagt, er schlägt die Erde mit dem Stab seines Mundes.
Der Stab seines Mundes. Das meint die Macht des Wortes, oder?
Ganz genau. Und das ist ein Bild, das interessanterweise später im Neuen Testament in Offenbarung 19 wieder aufgegriffen wird.
Okay, und was ist das Resultat dieser Herrschaft?
Die berühmte Vision des Friedensreiches. Wolf und Lamm liegen beieinander.
Ja, ja. Dazu zitiert Oswald in der Quelle C.S. Lewis, was ich sehr witzig fand.
Ja, hau raus.
Also Lewis sagt sinngemäß, wenn das wörtlich gemeint wäre, bräuchte der Löwe eine verdammt aufwendige Zahnbehandlung.
Ja, denn seine Zähne sind ja nun mal zum Fleischessen gemacht.
Richtig. Es geht hier also offensichtlich nicht um Biologie, sondern um das Ende von menschlicher Gewalt und Konkurrenz.
Das ist der Kern. Das ultimative Ziel ist, dass die Erde voll der Erkenntnis des Herrn sein soll.
Okay, aber wie reagiert die Welt auf diesen neuen, seltsamen Herrscher aus diesem toten Stumpf Isaia? Das bringt uns ja zu den Kapiteln 11 und 12.
Ja, und da gibt es ein spannendes Motiv, das Banner. Erinnerst du dich an Kapitel 5?
Ja, da hob Gott doch ein Banner, also so eine Art Flagge, um feindliche Nationen zur Zerstörung herbeizurufen, richtig?
Richtig. Aber jetzt, in Kapitel 11, wird das komplett umgedreht. Jetzt wird der Messias selbst zum Banner.
Oh, krass. Und was macht dieses neue Banner?
Es zieht alle Nationen an. Nicht zur Zerstörung, sondern um sie im Frieden zu vereinen. Es ist ein Sammelpunkt.
Und für diese Sammlung wird auch eine Autobahn beschrieben, oder? Ein Highway?
Genau. Ein Weg von Assyrien und Ägypten, auf dem der Überrest sicher zurückkehren kann.
Und Oswald deutet diese Rückkehr ja auch historisch, oder?
Ja, und auch das berichten wir hier völlig objektiv. Er sagt, dass das jüdische Volk trotz 1700 Jahren weltweiter Zerstreuung und brutalsten Ausrottungsversuchen überlebt hat und zurück im Land ist.
Was historisch gesehen ja wirklich ein absolutes Phänomen ist.
Oswald sieht darin eine Erfüllung dieser prophetischen Texte. Und all das führt uns dann in das große Finale in Kapitel 12.
Der Hymnus des Vertrauens.
Genau. Und hier taucht ein Wort auf, das wir heute oft völlig missverstehen. Das Wort Trost.
Oh ja, Trost. Wenn wir heute Trost hören, denken wir doch meistens an warme, flauschige Gefühle. Jemand tätschelt einem den Kopf und sagt, alles wird gut.
Ja, so ein bisschen Kuscheldeckenmentalität. Aber der Experte betont, dass biblischer Trost etwas völlig anderes ist.
Was bedeutet es im Original?
Es bedeutet vielmehr Stahl ins Rückgrat bekommen, also echte Ermutigung, Kraft und Stärke, um der harten Realität standzuhalten.
Stahl ins Rückgrat, das ist ein unfassbar starkes Bild. Und mit diesem Stahl im Rücken schöpfen die Menschen dann, wie es heißt, mit Freuden Wasser aus den Brunnen der Rettung.
Und sie preisen den Heiligen Israels. Das ist ein Titel, der laut der Quelle zwei Dinge vereint, die sich für uns oft widersprechen.
Nämlich?
Absolute Transzendenz, also er ist völlig anders, heilig, hoch erhaben und gleichzeitig unfassbare Nähe, also Immanenz. Er ist mitten unter ihnen.
Wow. Lass uns das Ganze mal für dich zusammenfassen. Unsere Reise durch diese Jesaja-Kapitel war echt ein Ritt.
Absolut. Von tiefster Verzweiflung zur Hoffnung.
Wir sind gestartet in der Dunkelheit politischer Fehltritte und der krassen Arroganz menschlicher Imperien. Diese Reiche wie Assyrien dachten, sie wären unbesiegbar und wurden dann wie Wälder einfach abgeholzt.
Und die Lösung für all das Chaos war eben nicht noch mehr menschliche Macht,
sondern die stille, unterschätzte Kraft eines kleinen Zweiges, der aus einem scheinbar völlig toten Stumpf wächst. Emmanuel, das Kind.
Eine völlig paradoxe Art der Rettung.
Genau. Und das bringt mich zu einem letzten, echt provokanten Gedanken für dich. Denk mal über diese Definition von Trost nach.
Stahl ins Rückgrat.
Ja. Wenn echter Trost eben nicht bedeutet, dass dir jemand den Kopf tätschelt und sagt, ach, alles wird gut, sondern dass dir jemand Stahl ins Rückgrat gießt. Wie würde das die Art und Weise verändern, wie du heute deinen eigenen ganz persönlichen Assyrern gegenübertrittst?
Eine sehr gute Frage.
Verlangst du in deinen Krisen einfach nur nach Bequemlichkeit? Nach dem Incredible Hulk, der dir alles abnimmt? Oder bist du bereit für das Rückgrat, um der Realität wirklich ins Auge zu sehen? Denk da mal drüber nach. Das war unsere heutige tiefe Analyse. Bis zum nächsten Mal.